Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Insminger. Guten Abend. Ja, da waren vor den Toren der Frankfurter Messe heute viele Klingeln zu hören an diesem ersten Publikumstag der internationalen Automobilausstellung. Zu Fuß und mit dem Rad, klimafreundlich eben, rückten tausende Menschen an, um für die Verkehrswende zu demonstrieren. Das wird gleich unser erstes Thema sein. Forderungen nach einem wirksameren Schutz des Klimas an entsprechenden Maßnahmen feilt ja auch die Große Koalition gerade in Berlin. Die Debatte um das Klimapaket fassen wir zusammen. Auch die EU-Finanzminister beschäftigen sich bei ihrem Treffen in Helsinki unter anderem mit dem Klima, mit möglichen Klimaabgaben und der Reform der Energiesteuerregelungen. Hören Sie dann. Nach den Ibiza-Turbulenzen in Österreich wurde heute Norbert Hofer zum neuen Chef der FPÖ gewählt. Wie die Partei sich nun kurz vor den Nationalratswahlen ausrichtet, erfahren Sie. Und in unseren Sportberichten schauen wir auf die Bundesligaspiele. Im Anschluss dann geht es zum 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt um den Amazonas-Urwald, der in Gefahr ist. Auf Humboldts Spuren heißt es dann ab 20 vor 7 im Hintergrund. Ja, die Proteste der Klimaschützer, sie weiten sich durchaus aus. Nächste Woche Freitag wird ja wieder großer Weltklimastreiktag sein. Und schon heute im Zuge der IAA, tausende Menschen haben sich da vor den Toren der internationalen Automobilausstellung aufgebaut, um für eine klimafreundliche Verkehrswende, wie gesagt, zu demonstrieren. Die Veranstalter sprachen von rund 25.000 Teilnehmern an einer Kundgebung am Messegelände. 18.000 Radler seien es demnach gewesen und 7.000 Fußgänger. Frank Angermund hat sich das angesehen. So viele Fahrräder auf einmal.
Um 3:15 nachmittags biegt ein nicht mehr enden wollender Fahrradkonvoi um die Kurve vor der Frankfurter Festhalle. Zigtausende Radfahrer sind auf bunten Rennrädern, Mountainbikes, Lastenrädern, E-Bikes oder selbstgebauten Modellen unterwegs. Der kilometerlange Zweiradzug ist auf dem Weg zur Demo vor dem Messegelände. Dort findet die internationale Automobilausstellung IAA statt. Die Forderung der Radfahrer steht tausendfach auf pinken Fahnen. Verkehrswende jetzt.
Die Demo sollte ja nur den Auftrag dafür geben, dass dann am besten Scheuer und das Klimakabinett irgendwie auch mal Maßnahmen verabschieden, die wirklich zielführend sind und nicht in Symbolpolitik verhaftet bleiben.
Weil wir ein Zeichen setzen wollen für die Klimapolitik, also gegen die Klimapolitik der Bundesrepublik, die endlich mal handeln muss.
Nahverkehr noch mehr ausbauen. Also ich komme aus Wetzlar, da fahren abends und am Wochenende kaum mehr Busse. Ja, und wenn man da auch älter ist, ist auch schwierig, da kann man ja nicht mehr so mit dem Fahrrad oder so unterwegs sein.
Wir haben nicht mehr lange Zeit und all das Geblubber von Politik und Wirtschaft geht mir auf den Nerv. Ich habe Enkel und für die bin ich hier.
Eine Stunde zuvor, kurz bevor die ersten Demonstranten zu Fuß an der Messe ankommen, hält ein Sportwagen auf der eigentlich gesperrten Demo-Route. Der Fahrer hat auf der IAA eine Testfahrt gewonnen.
Und kann man schon hören, passt gut, oder?
Ein 13-jähriger Junge auf einem Rad ärgert sich über den Autofahrer. Reine Provokation, schimpft er. Ihm folgen tausende Demonstranten zu Fuß mit bunten Fahnen, Trommeln und Megafonen. Auf Transparenten und Schildern steht, hier läuft was verkehrt, Demokratie statt Autokratie, SUVs von der Straße oder Fahr zur Hölle. Doch bei der Frage, ob die Verkehrswende schnell kommen wird, da schütteln viele Demonstranten den Kopf.
Ich finde, nicht jeder muss ein Auto fahren. Es sollten auch andere Alternativen angeboten werden bzw. verbessert werden.
Wir brauchen mehr Platz für Straßen, für Fahrräder, also für Radwege und eben nicht für dicke Autos.
Weil ich der Meinung bin, dass die Verkehrswende endlich kommen muss und die Innenstädte autofrei werden müssen.
Bei den Teilnehmerzahlen der Demonstration sind sich der Veranstalter und die Polizei uneins. Die Organisatoren sprechen von 25.000 Demonstranten, Frankfurts Polizeisprecher Alexander Kiesling von 15.000.
Alles friedlich, wir sind sehr zufrieden mit dem ganzen Verlauf. Das hat sich als gut geplant herausgestellt. Die Radfahrer sind jetzt eben auch alle eingetroffen, die Fußgänger waren ja schon früher da. Friedlich, gewaltfrei, so stellen wir uns das vor.
Die Besucher der IAA, die in den Messehallen teure, schnelle und moderne Autos bestaunen, setzen sich aufgrund der Klimaaktivisten vor der Halle auch mit den Themen Umwelt und Mobilität auseinander.
Wir gucken uns so normale Autos, aber auch wenn es gibt, E-Autos an und wollen halt einfach mal ein bisschen genießen.
Also ich sag mal, diese SUVs, das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle. Mich interessiert hauptsächlich diese ganze Elektromobilität.
Der öffentliche Nahverkehr würde bei mir bedeuten, ich müsste am Tag rund 3 Stunden pendeln, 1,5 hin und 1,5 zurück. Das ist deutlich zu viel. Ich habe das jahrelang gemacht. Das ist viel Freizeit, viel Lebensqualität, viel Zeit, die man dann auch mit den Kindern nicht hat.
Wie schnell kommt also die Verkehrswende? Frank Angermund über den Protest heute in Frankfurt am Main. Ein Klimaschutzpaket soll am Ende stehen, doch bis dahin ist es wohl noch ein schwieriger Weg. Die Große Koalition debattiert nämlich noch. Heute waren es mehr als 5 Stunden, die Spitzen von CDU, CSU und SPD zusammensaßen, ohne dass sie einen Durchbruch erzielen konnten. Von einer konstruktiven Atmosphäre war im Anschluss die Rede. Wie konstruktiv das war, das erklärt Barbara Schmidt-Matern aus unserem Hauptstadtstudio, die Debatte um das Klimapaket fortlaufend verfolgt. Da wird gerungen.
Stunde um Stunde haben sie gestern Abend wieder zusammengesessen im Kanzleramt, die Koalitionsspitzen von Union und SPD. Monatelang waren Christ und Sozialdemokraten auf Konfrontationskurs in der Klimapolitik. Jetzt aber wird der Ton langsam friedlicher.
Was ich höre, war das gestern sehr konstruktiv und man ist fest entschlossen, tatsächlich auch am 20. zu einem Ergebnis zu kommen, was tragfähig ist.
Sagt am Morgen im Deutschlandfunk SPD-Vizefraktionschef Matthias Miersch. Bis zum 20. September will die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket für mehr Klimaschutz vorlegen. Bis dahin sind es nur noch wenige Tage. Miersch, Umweltexperte und Sprecher der SPD-Linken im Bundestag, fordert schon seit Monaten einen klaren Fahrplan.
Denn machen wir uns nichts vor, der öffentliche Druck ist da, allerdings natürlich auch von zwei Seiten. Es gibt eine Polarisierung von der einen Seite, bitte verschont uns möglichst, und die anderen von Fridays for Future und anderen.
Die Jugendlichen der Fridays for Future Bewegung erinnern die Bundesregierung seit langem an die Klimaziele, die sich Union und SPD im Koalitionsvertrag selbst auferlegt haben. Die Hoffnungen richten sich nun auf die Kanzlerin. Angela Merkel wirbt in ihrem aktuellen Videopodcast um Verständnis für die schwierigen Verhandlungen.
Der Klimaschutz ist eine Menschheitsherausforderung, und um dieser Herausforderung gerecht zu werden, brauchen wir einen wirklichen Kraftakt.
Unionsfraktionsvize Andreas Jung zählt dabei auf die Kanzlerin.
Das ist nach meiner Wahrnehmung eher ein sehr persönliches Anliegen. Und damit baut sie auf das auf, was sie als Umweltministerin in Kyoto ja verhandelt hat. Das Pariser Abkommen ist untrennbar mit dem Engagement von Angela Merkel auf internationaler Ebene verbunden.
Als die beteiligten Minister im Bundeskabinett im Frühjahr wieder einmal über Kreuz lagen, übernahm die Kanzlerin selbst den Vorsitz im sogenannten Klimakabinett der Bundesregierung. In diesen Tagen nun steigt der Druck. Die Unruhe ist Sozialdemokrat Matthias Miersch deutlich anzuhören.
Wenn wir Kohleausstieg, wenn wir Atomausstieg wollen, brauchen wir alternative Energiequellen. Und wir sehen augenblicklich, was in der Windindustrie los ist. Es ist ein Desaster, was ich auch dem Bundeswirtschaftsminister zum Teil jedenfalls anlaste. Da wurde nicht gegengesteuert. Und wir können nicht sagen, wir machen eine Energiewende und dann haben wir nichts an erneuerbaren Energien.
Neben Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU steht auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer weiter in der Kritik. Der CSU-Politiker hatte am Freitag neue Vorschläge für mehr Klimaschutz präsentiert. Scheuer empfiehlt dafür eine Mehrwertsteuersenkung bei Bahntickets, den Ausbau des Schienennetzes, mehr Radwege und die Förderung alternativer Kraftstoffe sowie eine Prämie für Elektroautos. Die Opposition reagiert mit Kritik.
Immer mehr Kaufprämien einseitig auf die Elektromobilität zu setzen, ist meines Erachtens der falsche Weg. Das wird volkswirtschaftlich sehr teuer und hat mit Technologieoffenheit nichts mehr zu tun,
sagt FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic im ARD-Fernsehen. Sein Pendant bei den Grünen, Oliver Krischer, hält im ZDF ebenfalls nicht viel von Scheuers Plänen.
Es ist ein Sammelsurium von Wünsch-dir-was-Listen. Da sind Projekte dabei und Technologien, die gibt es heute überhaupt noch nicht.
Eine Einigung zeichnet sich hingegen im Ringen um einen künftigen CO2-Preis ab, also der Verteuerung von Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas. Es könnte den von der Union bevorzugten Handel mit Verschmutzungsrechten etwa für Mineralölkonzerne geben, der über Höchst- und Mindestpreise für die Zertifikate reguliert wird. Wo diese Grenzen liegen sollen, ist noch offen. Kommenden Donnerstag treffen die Koalitionsspitzen ein weiteres Mal zusammen, vor der entscheidenden Sitzung am 20. September.
Barbara Schmidt-Matern über die Diskussion um ein Klimapaket. Wie soll Energie besteuert werden? Auch mit Blick auf den Klimaschutz eine Frage, die auch die EU-Finanzminister gerade beschäftigt. Sollen Energien mit hohem CO2-Ausstoß höher besteuert werden? So hat es der Finanzminister Österreichs Edward Müller beim EU-Finanzministertreffen in Helsinki gefordert. Finnland, das derzeit den Vorsitz unter den EU-Staaten innehat, hat die Energiebesteuerung auf die Agenda auch des heutigen Finanzministertreffens gesetzt. Peter Kapern sortiert die Vorschläge und Ideen. Der Reformwille ist da. Schließlich kann nicht jede alte Steuerregelung so lange liegen bleiben wie diese hier.
1902 wurde in Deutschland die Sektsteuer eingeführt zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte. Die liegt zwar schon seit 100 Jahren auf dem Meeresgrund vor der schottischen Küste bei Scapa Flow, die Steuer wird aber immer noch kassiert. Da fällt es schon auf, wenn die EU-Finanzminister eine Überarbeitung der Energiesteuerrichtlinie schon deshalb befürworten, weil die als steinalt gilt.
Die Energiesteuerrichtlinie ist ja sehr, sehr alt. Zumindest wenn man so in Steuerdimensionen denkt, also mittlerweile habe ich 16 Jahre alt.
Sagt zum Beispiel Edward Müller, der österreichische Finanzminister. Die Energiesteuerrichtlinie legt Mindeststeuern fest, die die Mitgliedstaaten auf Benzin, Gas, Strom, Diesel oder Heizöl erheben müssen. Sie hat nach Ansicht der Ministerrunde zwei Schwachpunkte. Zum einen wird der Flugzeugtreibstoff Kerosin von der Richtlinie nicht erfasst. Die Vorstellungen darüber, wie der CO2-Ausstoß des extrem klimaschädlichen Flugverkehrs bepreist werden soll, gehen in der EU allerdings weit auseinander. Die einen wollen ihn in den Emissionshandel, der bisher nur für große Industrien gilt, einbeziehen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz pries in Helsinki die deutsche Flugticketabgabe als Blaupause für die ganze EU an. Andere bevorzugen eine Energiesteuer auf Kerosin. Gleichzeitig aber gibt es globale Abkommen, die eine weltweite Besteuerung von Kerosin ermöglichen würden. Was den Vorteil hätte, dass Europa keine Kerosinsteuerinsel sein würde. Auf jeden Fall aber soll eine doppelte Besteuerung des Flugverkehrs vermieden werden. Schwachpunkt Nummer zwei: Die Richtlinie unterscheidet nicht zwischen klimafreundlichen und klimaschädlichen Energieträgern. Solarstrom oder Strom aus Braunkohle für die geltende EU-Energiesteuerrichtlinie macht das keinen Unterschied. Edward Müller.
Das wohl größte und spannende Thema wird sein, dass was jetzt in der Richtlinie nicht enthalten ist, nämlich eine wirkliche Unterscheidung zwischen klimaneutralen oder eben CO2-intensiven Energien, dass hier eine entsprechende zukunftsorientierte Ausrichtung in der neuen Richtlinie passieren wird.
Die Debatte über eine Änderung der Energiesteuerrichtlinie ist nur einer der Beiträge, die die Finanzminister zum European New Green Deal leisten wollen, den die designierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt hat. Das langfristige Ziel ist es, Europa bis zum Jahr 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Außer an einer neuen Energiesteuerrichtlinie arbeiten die Finanzminister an einem Kriterienkatalog für grüne Investments, um das sogenannte Greenwashing einzudämmen und Anlegern Sicherheit zu verschaffen, wenn sie nachhaltige Anlageformen suchen. Und schließlich soll die Europäische Investitionsbank, das Gemeinschaftsinstitut der Mitgliedstaaten, den Anteil ihrer Investitionen in den Klimaschutz von derzeit 25 auf demnächst 50% erhöhen.
Das Treffen der EU-Finanzminister Peter Kapern berichtete darüber. Die österreichische FPÖ hat einen neuen Parteichef. Norbert Hofer folgt dem gestrauchelten Heinz-Christian Strache. Der hatte die FPÖ gut 14 Jahre lang angeführt, bevor er dann nach der Veröffentlichung eines Videos als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurückgetreten ist. Auf dem Video war er im Gespräch mit einer vermeintlichen russischen Oligarchin zu sehen. Sie erinnern sich, es ging um Staatsaufträge, im Gegenzug dann zu Wahlkampfhilfen. Nun also der Blick der Partei nach vorn. In zwei Wochen soll in Österreich der neue Nationalrat gewählt werden. Clemens Fehrenkotte war beim Parteitag in Graz.
Nahezu einstimmig votierten die FPÖ-Delegierten für Norbert Hofer, der die Partei nach der Ibiza-Affäre und dem Rücktritt ihres langjährigen Vorsitzenden Heinz-Christian Strache bereits kommissarisch geführt hatte und ein nahezu gleich hohes Ergebnis erzielen konnte als Strache vor zwei Jahren.
Nein-Stimmen 14, Ja-Stimmen 786 und somit unglaubliche 98,25% für Norbert Hofer.
15 Tage vor den Wahlen zum Nationalrat ging der neue FPÖ-Chef Norbert Hofer in seiner Ansprache nur sehr kurz auf seinen Vorgänger ein, der nicht auf dem Parteitag in Graz anwesend war. Strache habe beim Wiederaufbau der FPÖ seit 2005, Zitat, Unglaubliches geleistet. Die FPÖ dürfe sich bei den bevorstehenden Parlamentswahlen nicht mit dem zweiten oder dritten Platz zufrieden geben. 35% sei die Messlatte, gab Hofer als Losung aus.
Es ist unser Ziel,
zur stärksten Partei in Österreich zu werden, weil wir es können und weil Österreich uns braucht. Und wie?
Jüngsten Meinungsumfragen zufolge, die heute veröffentlicht wurden, sind die Freiheitlichen jedoch von diesem Ziel noch weit entfernt. Der FPÖ werden rund 20% prognostiziert, 6% weniger als bei den letzten Nationalratswahlen vor 2 Jahren. Die FPÖ sei in der Vergangenheit auf dem Weg zur stärksten Partei Österreichs zu werden mehrmals an sich selbst gescheitert. Jetzt wieder, sagte Hofer mit Blick auf das Ibiza-Video. Der neue Parteichef ließ sich von den Delegierten mehr Machtbefugnisse erteilen, um auch einfache Parteimitglieder der Rechtspopulisten entlassen zu können.
Wir müssen auch dort die notwendigen Maßnahmen setzen, wo wir erkennen müssen, dass jemand aus unserer Gesinnungsgemeinschaft etwas tut, was uns massiv schadet. Auch dort müssen wir rasch und entschlossen reagieren.
Damit ging die FPÖ-Führung indirekt auf eine Forderung von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz ein, der von seinem ehemaligen Koalitionspartner eine eindeutige Abgrenzung von Rechtsextremisten wie der identitären Bewegung verlangt. Hofer plädierte für eine Fortsetzung der Koalition mit der konservativen Volkspartei ÖVP von Sebastian Kurz. So billigte der Parteitag Hofers Leitantrag, der sich für eine, Zitat, vollständige Umsetzung des mit der ÖVP 2017 ausgearbeiteten Regierungsprogramms ausspricht. Ex-Innenminister Herbert Kickl, dessen von Kurz erzwungene Entlassung zum Ende der schwarz-blauen Koalition geführt hatte, attackierte den ehemaligen Kanzler mit den Worten, die FPÖ werde, Zitat, mit Sicherheit zu keiner Außenstelle des Sebastian Kurz-Anbetungsvereins. Bei möglichen Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP stelle seine Partei sehr wohl Anspruch auf das Innenministerium, betonte Kickl.
Clemens Fehrenkotte über eine selbstbewusst auftretende FPÖ kurz vor den Nationalratswahlen. Die Flüchtlinge an Bord des Rettungsschiffs Ocean Viking dürfen in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa einfahren. Das gab die Hilfsorganisation SOS Mediterranee bekannt. Die 82 Flüchtlinge sollen nach französischen Angaben anschließend auf 5 europäische Länder verteilt werden, darunter auch Deutschland. Knapp eine Woche hatte die Ocean Viking nach einem Hafen gesucht. Nun also eine Lösung. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat bezogen auf die Flüchtlingsverteilung von einem quälenden Prozedere gesprochen. Damit aber soll bald Schluss sein. Frankreich, Deutschland, Italien und Malta wollen sich schon bald auf eine vorläufige Regelung zur Verteilung von Flüchtlingen einigen. Seehofer hat dazu jetzt einen Vorschlag gemacht, den Marcel Heberlein vorstellt.
Wie sollen Bootsflüchtlinge in Europa verteilt werden? Bei jedem Rettungsschiff wurde in den letzten Monaten neu über diese Frage gestritten. Malta und Italien sperrten ihre Häfen. Die geretteten Menschen mussten teilweise wochenlang auf den Schiffen ausharren, bis klar war, wer sie aufnimmt. Nun erklärt Innenminister Seehofer in der Süddeutschen Zeitung, Deutschland sei bereit, 1/4 der aus Seenot geretteten Menschen zu übernehmen, die vor Italien auftauchen. Das werde die deutsche Migrationspolitik nicht überfordern, so Seehofer. Laut dem Innenminister nimmt Deutschland bisher schon so viele auf. 561 Menschen kamen so in den letzten 12 Monaten nach Deutschland, sagt das Innenministerium. Bisher gibt es aber keine verbindliche Quote. Laut Süddeutscher Zeitung soll Frankreich bereit sein, ein weiteres 1/4 der aus Seenot Geretteten zu übernehmen. Vertreter von Malta, Deutschland, Frankreich und Italien wollen demnach Ende September vorläufige Verteilquoten festlegen. Eine andere Idee der EU ist laut Seehofer vorerst vom Tisch. Es wird wohl erstmal nicht dazu kommen, dass Flüchtlinge zunächst nach Nordafrika gebracht werden, um dort ihr Asylverfahren abzuwickeln. Laut Seehofer gibt es bisher kein nordafrikanisches Land, das den Vorschlag umsetzen will.
Die Informationen von Marcel Heberlein. Die Stimmung im Land ist nicht gut, so berichten unsere Korrespondenten über Tunesien. Fortschritte in Sachen Demokratieentwicklung gibt es, aber gleichzeitig hält die schlechte Wirtschaftslage an. Morgen sind die Bürger zur Wahl eines neuen Präsidenten aufgerufen und die Bürger haben die Qual der Wahl. Es gibt 26 Bewerber, aber keinen einzigen klaren Favoriten. Das macht die Sache spannend, aber auch unübersichtlich. Die endgültige Entscheidung wird voraussichtlich erst in einer Stichwahl fallen. Jens Borchers hat sich im Land umgehört.
Es ist eine fast anrührende Szene vor dem Bahnhof der kleinen Stadt Jenduba im Westen von Tunesien. Da beginnt Präsidentschaftskandidat Mohamed Abu seinen Wahlkampfauftritt, indem er die Nationalhymne anstimmt. Die etwa 50 bis 60 Zuhörer beginnen leise mitzusingen. Wenigstens die gemeinsam gesungene Nationalhymne verbindet in diesem Moment den Politiker mit den potenziellen Wählern. Präsidentschaftskandidat Mohamed Abu weiß genau, in Tunesien hat sich ein tiefer Graben zwischen Politikern und Bürgern aufgetan. Also warnt Kandidat Abu gleich zu Beginn seiner Rede vor falschen Versprechungen seiner Konkurrenten. Jetzt wird der Präsident gewählt, sagt Abu, nicht die Regierung oder das Parlament. Der Präsident spielt eine wichtige Rolle, aber nicht im Tagesgeschäft. Wenn einer hierher kommt und sagt, ich setze euch hier in Jenduba ein Projekt hin, dann stimmt das nicht. Das ist Sache von Parlament und Regierung. Der wichtigste Gegner aller Kandidaten dieser Präsidentschaftswahl in Tunesien ist das Misstrauen. Der weit verbreitete Eindruck in der Bevölkerung, dass die Politiker in der Hauptstadt politische Hahnenkämpfe führen, aber keine Lösungen für die hohe Arbeitslosigkeit oder die grassierende Korruption vorantreiben. Der 29-jährige Marwin steht in dem kleinen Lebensmittelladen seiner Eltern in Jenduba. Er hat eigentlich Marketing studiert, musste sich dann aber dem Laden widmen, weil der Vater plötzlich verstarb. Marwin kümmert sich seitdem ums Familieneinkommen. Was Jenduba brauche, sagt er, das seien Arbeitsplätze und Infrastruktur. Wie hat er den Präsidentschaftswahlkampf erlebt? Ich habe dann Vertrauen, wenn ich sehe, dass sich wirklich etwas tut. Wenn sie nur so viel reden, dann wird vielleicht ein Buch draus, aber nichts Konkretes. In Jenduba gab es einmal eine Ziegelei, die wurde geschlossen. Eine Fabrik für Autokabel ist jetzt der einzige Industriebetrieb in der Region. Die Bauern leiden unter Wassermangel, die jungen Leute finden keine Arbeit. Eine alte Dame schildert ihre Lage so. Wenn du als Mutter vier Kinder hast, dann bleiben die Mädchen bei dir. Aber die Jungs rauchen, sie gehen aus, sie suchen Arbeit. Aber man braucht Unterstützung. Diese Arbeitslosigkeit macht uns fertig. Dabei habe ich doch alle bis zum Diplom gebracht. So sehen es viele in Jenduba. In Tunis, in der Hauptstadt, soll der Politikexperte Labri Tchouicha die Ausgangslage vor dieser Präsidentschaftswahl erklären. Der Politologe und Medienwissenschaftler von der Universität Tunis sagt, jetzt räche es sich, dass die politische Elite, die seit der Revolution vor 8 Jahren das Ruder in der Hand habe, dass diese politische Elite der Bevölkerung nicht zugehört habe. Was ich am meisten bedauere, dass es keine wirklichen Reformen gab. Denn das spürt man in diesem Wahlkampf jetzt. Das Resultat ist ein schwacher Staat. Das wiederum begünstigt den Einfluss des Geldes. Geschäftsleute machen sich das zunutze. Und das greift auch auf diese Wahlen über. Unter den 26 Kandidaten für das Präsidentenamt ist auch Nabil Karoui. Er gilt einerseits als halbseidener Geschäftsmann, andererseits aber auch als Macher. 3 Wochen vor dem Wahltermin war Karoui verhaftet worden, Verdacht auf Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Seine Anhänger stellen ihn als Opfer einer politischen Intrige dar und machten damit Wahlkampf. Denn Karoui bleibt Kandidat, solange er nicht verurteilt ist. Angeblich hat er sogar Chancen, zumindest in die Stichwahl zu kommen. Politikexperte Larbi Shouicha sagt,
Alors le risque patent.
Dann besteht das Risiko, dass er im zweiten Durchgang gewählt wird. Möglich also, dass er aus dem Gefängnis in den Präsidentenpalast zieht. Larbi Shouicha sieht die politische Elite, die großen Parteien in Tunesien, allesamt in der Krise. Das schaffe Raum für Außenseiter wie Karoui. Shouichas Prognose für den Wahlausgang? Der Experte ist ehrlich ratlos. Alles kann passieren.
Jens Borchers war das. Vor der morgigen Wahl in Tunesien hat er uns Stimmen und Stimmung eingefangen. Und damit ist es Zeit für unsere Sportberichterstattung. Maximilian Rieder bei mir im Studio, die ist sehr geprägt heute von der Bundesliga.
In der Tat, da standen aber auch spannende Spiele auf dem Programm. Zum Beispiel Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen, 2 Top-Teams der vergangenen Saison. Und bei Borussia Dortmund, da war die Stimmung gar nicht gut. Vor der Saison hieß es, wir wollen Meister werden. Und dann kam am 3. Spieltag vor 2 Wochen die Niederlage beim Aufsteiger Union Berlin. Danach gab es Berichte von internen Konflikten zwischen Trainer und Mannschaft, Reibereien, aber davon war heute beim Spiel gegen Bayer Leverkusen nichts mehr zu spüren. 4:0 hieß es am Ende und die Dortmunder zeigten mal wieder, welche Offensivpower sie haben können, wenn man sie denn spielen lässt. Alcacer, Reus, Guerrero und dann nochmal Reus bezwangen die Leverkusener und der Trainer Peter Bosch war bei seiner Rückkehr in das Westfalenstadion danach bedient.
Allererst glaube ich, dass wir viel zu viele Fehler gemacht haben. In einem Topspiel muss man nicht so viele Fehler machen, weil gegen Topmannschaften ist das gefährlich, haben wir heute gesehen. Zweitens, in unsere Torchance, auf alle Dinge, am Anfang der zweiten Halbzeit haben wir 2 Riesenchancen, die muss man verwenden. Das haben wir nicht getan und dann am Ende verliert man zu Recht.
Die Dortmunder sind damit jetzt Tabellenführer. Allerdings läuft jetzt gerade das Spiel Leipzig gegen Bayern und dort steht es auch schon nach 4 Minuten 1:0 für den FC Bayern, die damit die Tabellenführung übernehmen würden. Ein Jahr lang mussten die Fans vom 1. FC Köln und Borussia Gladbach auf das Rhein-Derby verzichten. Jetzt ist der FC wieder in der ersten Liga und konnte die Gladbacher heute empfangen. Die Kölner verloren dann aber mit 0:1. Stefan Kausen berichtet.
Es bleibt dabei, Gladbach ist der Angstgegner des 1. FC Köln. Im 100. rheinischen Derby gewinnen die Gladbacher zum 49. Mal. Entscheidender Mann dieses Spiels vor 50.000 war Alessane Player, der in der 14. Minute für die besseren Gladbacher traf. Die Borussia vergab eine Vielzahl von Chancen, auch wenn Köln am Ende noch einmal aufkam. Dieses 1:0 im Auswärtsspiel für Gladbach in Köln hochverdient.
Nur einen Punkt hatte der FC Augsburg aus den ersten 3 Spielen holen können. Dazu setzte es viele Gegentore und auch unnötige Platzverweise. Heute war mit Eintracht Frankfurt dann zudem ein starker Gegner zu Gast, der das internationale Geschäft auch wieder anvisiert. Aber die Augsburger spielten beherzt und gewannen mit 2:1. Der erste Sieg seit 5 Monaten. André Siems berichtet.
3 Tore und ein richtig pfiffiges Fußballspiel, das war Augsburg gegen Frankfurt. Die erste Halbzeit war lange Zeit ausgeglichen. Der FCA wollte im eigenen Stadion kontern. Die Eintracht kam nicht richtig an der Defensive der Schwaben durch, die den gesperrten Stefan Lichtsteiner durch Raphael Framberger ersetzten. Eine Viertelstunde vor dem Ende der ersten Hälfte spielte nur noch Augsburg, das eine Riesenchance durch Finn Bogason vergab, dann aber 2-mal eiskalt durch Richter und einem Traumweitschuss von Niederlechner zuschlug.
So ein schönes, glaube ich, habe ich schon lange nicht mehr geschossen. Ich glaube, in der Jugend das letzte Mal. Aber es war einfach viel wichtiger, weil es einfach ein unglaublich wichtiges Tor fürs Team war. Es hat uns befreit, haben eine überragende erste Halbzeit gespielt und zum Glück haben wir heute den ersten Dreier geholt. Das war so wichtig für uns, einfach auch für den Kopf ist es extrem wichtig gewesen einfach.
In der zweiten Halbzeit wurde alles einmal auf links gedreht. Frankfurt kam richtig stark aus der Kabine. Paciencia konnte allerdings für die Eintracht nur noch verkürzen. Die Abwehr der Augsburger hielt bis zum Ende. Die ersten 3 Punkte der Saison hat der FCA schon mal eingesammelt.
Ein Befreiungsschlag also für die Augsburger. Das war auch das Ziel von FSV Mainz 05 und von Hertha BSC. Beide Teams waren am Ende der Tabelle vor der Länderspielpause. Die Mainzer hatten alle 3 Spiele verloren. Die Hertha nach ihrem guten Start gegen die Bayern ebenfalls auch nur Niederlagen eingefahren. Und die Hertha, die blieb bei diesem Trend, denn der FSV Mainz 05 gewinnt mit 2:1. Florian Winkler.
Mainz 05 feiert den ersten Saisonsieg und der ist gegen die Hertha auch nicht unverdient. In der ersten Halbzeit die Mainzer mit mehr Ballbesitz, mehr Spielanteilen, 2 guten Möglichkeiten. Aber auch die Hertha spielte nach gut einer Viertelstunde mit. Dann kurz vor der Pause eine Unachtsamkeit in Herthas Defensive. Robin Quaison, Mainzer Stürmer, zur Stelle traf zum 1:0, das auch in Ordnung ging. In der zweiten Halbzeit kam die Hertha deutlich stärker aus der Kabine, aggressiver, hatte gute Möglichkeiten, musste aber bis zur 83. Minute warten, ehe Marco Grujic per Kopf zum 1:1 Ausgleich traf. Dann aber die Mainzer mit einer Mentalitätsleistung. Jeremiah Sonjus, der Innenverteidiger, traf nach einem Eckball kurz vor Schluss zum 2:1 für den FSV Mainz 05. Der Sieg, der geht auch in Ordnung.
Vor 2 Wochen, da jubelte Union Berlin noch, wie angesprochen, denn damals ging es gegen Borussia Dortmund und der Meister wurde geschlagen, daheim in Berlin. Heute, da landete der Aufsteiger dann wieder auf dem Boden, denn gegen Werder Bremen setzte es eine 1:2 Niederlage in einem Spiel, in dem der Schiedsrichter im Mittelpunkt stand. Stefanie Bastik berichtet.
Es war eine verrückte, eine hart umkämpfte Partie zwischen dem 1. FC Union und Werder Bremen mit einer verrückten Anfangsphase. In den ersten 14 Minuten 2 Strafstöße. 2-mal hat der Videoassistent vorher eingegriffen. 1-mal am Ende mit dem 1:0 für Werder. Klaassen verwandelt gegen Keeper Rafael Giekewitz und dann verwandelt Unions Sebastian Andersson zum 1:1. Nach der Pause der nächste Strafstoß. Dieses Mal scheiterte Klaassen an Rafael Giekewitz und im direkt darauf folgender Szene der Eckball von der linken Seite. Den konnte Niklas Füllkrug dann per Kopf verwandeln. Hinten raus gab es noch 2 Platzverweise. Neven Subotic und Nuri Sahin flogen mit Gelb-Rot vom Platz. Werder gewinnt mit 2:1 gegen Union.
Soweit die Ergebnisse von der Fußball-Bundesliga vom Nachmittag. Beim Spiel Leipzig gegen Bayern steht es weiterhin 0:1 und mehr Sport dann um 19:10 Uhr in Sport am Samstag.
Dankeschön, Maximilian Rieder aus unserer Sportredaktion. Ja, viel war hier heute vom Klimaschutz die Rede. Das von der schwarz-roten Koalition geplante Maßnahmenpaket zum Klimaschutz wird sich nach einem Bericht der Welt am Sonntag wohl auf gut 40 Milliarden Euro bis 2023 belaufen. Das wird noch weiter Thema sein, auch hier bei uns. Mehrere tausend Menschen haben am ersten Publikumstag der internationalen Automobilausstellung ja in Frankfurt am Main für mehr Klimaschutz und eine Verkehrswende demonstriert. Das wird Thema des Kommentars sein. Diese Sendung geht zu Ende. Danke fürs Zuhören.